Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 6. Februar 2012 zum Thema Was ist Jazz? Zu Gast ist Christoph Tschech, Leiter des Instituts GYM für Jazz und improvisierte Musik an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz. Gastgeberin ist Elfi Schulz.
Dass Sie sich durch Schnee und Kälte nicht abhalten haben lassen, in den Salon zu kommen, um wieder ein spannendes Thema heute mitzuerleben. Mein Name ist Elfi Schulz. Wie Sie kennen können, bin ich natürlich nicht der Ferre Oellinger, den ich heute vertrete kurzfristig. Ja, zum Ablauf möchte ich noch sagen, Gastronomie Keinzel versorgt Sie wieder mit Getränken. Sie können auch währenddessen noch hinausgehen, Bestellungen aufgeben. Im Salon ist das alles ganz gemütlich und möglich. Wir haben ein Gästebuch, das auf dem kleinen Tischchen dort ist. Wir ersuchen immer unsere Gäste, sich einzutragen. Wünsche, Anregungen sind wir immer sehr froh. Es gibt auch ein Anmeldeformular von den Freunden Kepler Salon. Wenn Sie uns da unterstützen möchten, würden wir uns natürlich ebenso sehr freuen. Wie Sie gesehen haben, tragen wir ein Mikro und es werden alle Kepler Salon oder die meisten aufgezeichnet, und damit man auch nachher bei der Fragestunde Ihre Fragen im Internet ebenso hören kann, ersuchen wir Sie, auf das Mikrofon zu warten. Sie geben mir ein Zeichen oder der jungen Dame, die für die Technik zuständig ist, und besser? Okay. Damit wir alles komplett nachhören können. So, das wäre so zum Ablauf. Was ist Jazz? Eine Ein- und Zuordnung dieses umfangreichen und vielseitigen Musikstils ist äußerst schwierig. Christoph Tschech als Komponist und Musiker wagt dennoch einen sehr persönlichen Beschreibungsversuch. Wir freuen uns, Herr Tschech, dass Sie gut von Wien hierher gekommen sind, ohne Pannen, und ja, schön, dass Sie da sind. Herr Tschech ist geboren in Wien und er mag es gerne groß, wie er es wahrscheinlich selbst gesagt hat. Er schrieb 3 Opern, eine Messe und diverse Orchesterwerke. Er hat sich aber nicht nur als eigenwilliger Komponist einen Namen gemacht, nein, er ist auch als charismatischer Big Band Leiter, feinfühliger Tastenmensch und sogar als musikvermittelnder Schlagzeuger wird er des Öfteren gehört und gesehen. Tschech ist seit 2000 Leiter des Instituts für Jazz und improvisierte Musik, kurz genannt GYM, an der Bruckner Universität Linz. Herr Tschech, der Jazz ist das männlich. Wir haben heute zu 98% Männer hier. Ich bitte um Ihren Vortrag.
Das ist schon eine sehr detailverliebte Frage, möchte ich sagen. Der Jazz, die Jazz, das Jazz, ich glaube, das ist alles.
Das ist, ja.
Also zunächst einmal, wie wir uns das ausgemacht haben, zu diesem Thema heute einen Abend zu bestreiten, habe ich mir gedacht, die Frage kommt eigentlich 100 Jahre zu spät. Was ist Jazz? Ich muss sagen, was aber irgendwie ein Schlaglicht darauf wirft, dass die Musik oder der Umgang mit dieser Musik nach wie vor viele Fragen aufwirft und viele Fragen auch ungelöst bleiben. Also das gibt ein gewisses Mysterium, was diese Musik, die ja auch stilistisch gar nicht eindeutig zuordnbar ist, irgendwie sozusagen umwölkt und sie dadurch auch ein wenig sperrig macht, vor allem was Vermarktungsstrategien anbelangt. Ich habe mir natürlich vorgenommen, bei meinem Exposé zum Thema Jazz auch zu improvisieren. Das ist für mich ganz wichtig, weil die Improvisation ist irgendwie das Kerngebiet des Jazz, würde ich einmal auf jeden Fall sagen. Vielleicht dazu gleich am Anfang. Die Musik Ende des 19. Jahrhunderts hat man begonnen, Tondokumente anzufertigen. Ich habe vorhin bei irgendeiner Autofahrt vom Burgenland nach Wien das erste Tondokument gehört, was jemals gemacht wurde. Das war so eine Wachswalzenaufnahme, die ein englischer Hauptmann gemacht hat, irgendwo in England, hat einen Chor aufgenommen aus Händels Messiah. Es waren, glaube ich, an die 4000 Sänger beschäftigt und er ist genau gestanden, er ist in so und so viel Yards Entfernung gestanden. Und dann habe ich sozusagen neben dem Geräusch meines Fahrzeugs dann das Geräusch dieser Aufnahme gehört. Was irgendwie spannend war, weil viel Unterschied hat es da nicht gegeben. Das war auf jeden Fall die erste Tonaufnahme. Trotzdem hat die Folge dieser Aufnahme irgendwie, glaube ich, den gesamten Musikbetrieb revolutioniert. Es hat einen ganz eigenen Musikertypus hervorgebracht, der vorher meiner Ansicht nach nicht existiert hat, nämlich den nicht improvisierenden Musikertypus. Ich denke mir, die dokumentierende Musikindustrie hat sehr viele rein interpretierende Spieler gebraucht, zumindest bis zur 35. Gesamtaufnahme der Beethoven-Symphonien, wo wir jetzt circa vielleicht angelangt sind. Also dieser Typus, der auch unterrichtet wird im klassischen Sektor, ist meiner Ansicht nach ein sehr junger Musikertypus. Das sind die Leute, die partout nicht improvisieren. Ich denke mir, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts haben alle improvisiert. Ging ja auch gar nicht anders, glaube ich. Okay, also die Improvisation ist sicher ein Kernthema des Jazz und ist übrigens auch mein Initiationserlebnis mit dieser Form der Musik. Das war nämlich kein bewusster Entscheid, sondern wenn wir schon bei Beethoven sind, also ich habe als Schüler mit 11, 12 Jahren, war noch im klassischen Unterricht und ich habe einfach Beethoven-Sonaten sehr gern gespielt und ich bin in der Durchführung irgendwie ausgerissen. Meine Mutter hat dann gesagt, er fantasiert schon wieder. Und irgendwann ist aus diesen Ausritten, musikalischen Ausritten, dann denke ich doch eigentlich so eine Art Blues geworden. Also ich bilde mir ein, ich habe den Blues erfunden. Habe mir auch eine Akkordsprache durch diese enge Verbindung mit der klassischen Musik und auch mit der zeitgenössischen Musik ist nie abgerissen. Habe mir einen sehr eigenen Stil am Klavier bewahrt, der mich nicht unbedingt zu einem Session-Pianisten macht. Das heißt, ich bin das totale Gegenteil eines Bebop-Spielers. Jetzt, ich glaube, ein paar Fachausdrücke gehen auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe ein kundiges Publikum vor mir. Mhm. Ich bitte Sie auch dann in weiterer Folge, wenn ich mit meinem Exposé fertig bin, wirklich auch mich ans Eingemachte zu gehen mit den Fragen. Also, weil das ist mir sehr wichtig. Ich weiß auch über große Zeitstrecken eigentlich nicht wirklich, was jetzt genau das Faszinosum von Jazz ausmacht. Es ist auch manchmal zum Verzweifeln. Aufrichten tun mich die jungen Leute, mit denen ich in Linz sehr viel zu tun habe als Institutsdirektor, die einfach glühen für diese Musik. Und ich versuche sie ein bisschen, also nicht das Glühen irgendwie zu löschen, aber sie halt ökonomisch auf harte Zeiten vorzubereiten und sie ein bisschen sozusagen aus meinem Erfahrungsschatz vorzubereiten, was sie vielleicht unternehmen könnten, um ihre Musik gut zu platzieren. Weil da sind sie auch naiv. Also das ist auch eine eigenartige Geschichte, dass Jazz so ein bisschen ein hermetisches Dasein führt in der Musiklandschaft, was eigentlich dem Grundgedanken dieser Musik zuwidergeht, weil eigentlich ist es die erste globalisierte Form von Musik überhaupt. Denke ich. Es ist das Zusammentreffen von klassischer europäischer Musik in ihrer spätromantischen Ausprägung mit afroamerikanischen Rhythmen. So wird man es überall in den Lexika auch lesen, manchmal ein bisschen ein größerer Absatz, manchmal so circa in dieser Kürze. Aber das stimmt wahrscheinlich. Es war auch die Neugier der schwarzen Musiker, die in Amerika mit sowas wie eben europäischer Klassik das erste Mal überhaupt in Berührung gekommen sind und ihre Musikalität da voll zum Einsatz gebracht haben und einen Musikstil kreiert haben. Also Beispiele davon werde ich Ihnen heute nicht vorspielen, das ist Geschichte. Jazz ist ja auch noch nicht tot, obwohl schon oft tot gesagt. Zappa hat gesagt, also Jazz not dead, but it smells funny. Ja. Wobei er selber ja also eigentlich dem Jazz auch, da streiten sich die Lager, aber er gehört zum Jazz auch dazu und hat es auch gewusst. Das heißt, es es gibt ein paar Entscheidungen, die da zu treffen sind. Es gibt große Bestrebungen auch in Kreisen der Jazzmusiker, das Jazz-Kapitel der Musikgeschichte auch wieder zuzumachen. Also zu sagen, das war's. Also da gibt's die großen Namen von Louis Armstrong, Coltrane, Miles Davis. Man kann sie wahrscheinlich letztlich dann an 3-4 Händen abzählen, die sozusagen das Kernelement der Blütezeit des großen amerikanischen Songbooks darstellen in der Jazz-Ausformung. Die würden da gerne einen Schlussstrich ziehen und haben auch ganz starke, sozusagen eine ganz starke Meinung, was Jazz ist und was nicht. Also da gibt es auch wieder eine nette Anekdote, weil ich muss das sehr meandrisch vorgehen. Nicht, also Jazz besteht ja auch auf einer anderen Ebene aus Anekdoten. Das ist eine Musik, die ganz intensiv mit den Geschichten ihrer Proponenten verbunden ist, die natürlich nach der siebten Ecke schon zu Geschichten werden und sich umformen. Ja, die Geschichte, die ich jetzt erzählen wollte, hilf mir bitte. Jetzt hat mich mein Meander in die Garage geführt. Ich wollte eine Geschichte erzählen. Sechs, die ist mir jetzt entfallen. Okay, gut, dann müssen wir das irgendwie anders angehen. Genau, ich wollte eigentlich das war egal. Also das Lager der Jazz ist sozusagen vorbei. Ah ja, die Geschichte, jetzt fällt es mir ein. Da, wunderbar. Da Kemond, lange Lehrer bei uns, Sie kennen ihn wahrscheinlich, haben ihn bei Konzerten erlebt, bezeichnet ja das Porgy & Bess in Wien, das ist einer der renommiertesten Clubs, wenn nicht der Welt mittlerweile, muss man sagen, der Jazzwelt, nicht als Jazzclub, sondern für ihn ist das ein Musicclub. Also er macht da ganz genaue Unterscheidungen. Also vieles, was dort gespielt wird, hat in seinem Sinne nichts mit Jazz zu tun. Was es dann sonst ist, sagt er nicht. Also sagt das Music, okay. Aber nicht Jazz. Also für mich ist das schon Jazz. Also ich denke mir doch, dass Jazz etwas mit einer persönlichen Definition auch zu tun hat. Sonst gäbe es wahrscheinlich die wunderbaren Blüten, die der europäische Jazz hervorgebracht hat, nicht unter diesem Namen. Es gibt vielleicht ein paar Charakteristika, die man doch irgendwie sozusagen verallgemeinern kann. Also ich denke mir, ohne Improvisation geht's nicht. Allerdings ohne die afroamerikanische Rhythmik geht's wahrscheinlich schon. Also ich habe dann auch was zu hören diesbezüglich. Es führt durch ganz viele Stationen, führt uns dieser, sagen wir mal, Odem-Jazz. Ja. Also es gibt Klangbilder, die berückend irgendwie fast 1:1 an die zeitgenössische Musik europäischer Prägung erinnern, nur dass sie eher improvisiert sind und die Klangbilder aus dem anderen Lager sozusagen in mühevollster Arbeit von den Interpreten einstudiert. Also das ist für mich ein 1-0 für die Improvisation oder für mich auch ein ganz wesentlicher Hinweis auf die Komposition, wahrscheinlich also sozusagen unökonomische Bereiche in Partituren vielleicht besser zu vermeiden. Vielleicht gibt es da andere Darstellungsmöglichkeiten. Das führt auch weiter, dass der Musikertypus vom reinen Interpreten sich jetzt schon wieder ändert und interessanterweise doch sehr viele Musiker sich der improvisierten Musik auch zuwenden. Also die improvisierenden Musiker haben schon immer einen hohen Status innerhalb der Musikergemeinde gehabt, bei all den sozusagen Geschichten, wenn wir wieder dabei sind, dass eine Jazzprobe nicht vor 2 Uhr nachmittags beginnen kann. Da drückt sich ein bisschen vielleicht Neid und auch sozusagen eine Kompensation der Hochachtung, da drückt sich etwas aus, was man selber nicht kann. Das ist einfach die Musik zu nehmen und sie zu formen, ganz persönlich, und dann einfach zu improvisieren. Also das hat schon einen hohen Stellenwert bei den Musikern selber. Ganz interessant ist, dass der Status des Jazz trotzdem in der allgemeinen Musiklandschaft kein guter ist. Also ökonomisch ist das sozusagen eigentlich, muss man sagen, fast das Letzte. Das ist wirklich sehr schwierig und die Auftrittsmöglichkeiten sind derzeit ganz, ganz beschränkt. Also witzigerweise überall, wenn sozusagen Wirtschaftskrisen am Horizont auftauchen und dann anfangen, einen Einfluss zu nehmen, trennt man sich von Kulturgütern, die man für nicht notwendig für die Gesellschaft erachtet. Und da gehört zum Beispiel vielleicht auch die Förderung in dem Bereich dazu. Witzigerweise auch durch das tonale Bekenntnis, was noch immer in weiten Kreisen dieser Musik vorherrscht, was zu ungerechter Weise aus anderen Lagern als sowieso irgendwie spätromantischer Kitsch von anno dazumal abgetan wird. Das stimmt so nicht. Also die paar Töne, die wir von Bill Evans vorher gehört haben, zeigen, dass auch ausgehend von diesem Akkordschatz der Spätromantik da doch sehr viel passiert ist. Zumindest auch eine äußerst komplexe Art und Weise in einer Art Generalbassspiel mit diesen komplizierten Harmonien umzugehen. Also da hat sich etwas weiterentwickelt, was man aber durchaus als Tonalität bezeichnen kann, was auch in den letzten 3 Jahrzehnten noch sehr interessante Fortschritte gemacht hat, nämlich weg von dem kadenzierenden System, das sich doch noch einige Zeit weitergezogen hat im Jazz, nicht in der zeitgenössischen Musik, sozusagen neue Musik europäischer Prägung hat man sich ja mit der Dodekaphonie davon mit Pomp und Gloria verabschiedet, von dem kadenzierenden System. Das war schon notwendig einzusehen, allerdings sozusagen mit diesem Einstampfmechanismus, dass da nichts mehr Gutes herauskommen kann, liegt man eigentlich falsch, meiner Ansicht nach. Auf jeden Fall in allen Beiräten, wo dieses Thema dann am Tisch liegt, in Form einer CD oder Ansuchen, wird die CD eingelegt, das ist tonale Musik, die Beiräte sagen, das ist tonal, kann man nicht fördern, weg damit. Das spreche ich manchmal gern vom ungeschützten Bereich der tonalen Musik. Nicht vor 15, 20 Jahren war es noch der ungeschützte Bereich der atonalen Musik vielleicht. Ja. Der ist mittlerweile geschützt, also da ist nach langem Ringen, jahrzehntelangem Ringen, gibt es da doch ein ordentlich ausgebautes Nest für die neue Musik. Das gebührt ja auch. Allerdings, wenn etwas sich sozusagen abmauert und seine Burg aufbaut, dann wird es oft einmal auch ein bisschen starr und statisch und es kommt nichts mehr rein. Also den Einfluss der neuen Musik aus dem Jazz eigentlich gebührt, den nimmt sie nicht an. Also da findet eine Übertragung noch nicht statt, die längst notwendig wäre. Vorher angesprochen, die fast identischen Klangbilder. Und auch die Möglichkeit, dass interpretatorisch, improvisatorische Frischblut der Jazzmusikerinnen und Musiker vor so spannende Konzepte zu spannen. Das wäre auch irgendwie ist auch eines meiner Hauptanliegen, muss ich sagen. Ich bin ja so eine Art, wenn man es jetzt negativ sieht, eine Art Chamäleon. Das heißt, ich habe mich nicht so einigen wollen auf eine bestimmte, also ich habe auch nicht auf ein bestimmtes Ensemble gesetzt und gedacht, das ist es jetzt und das mache ich jetzt 15 Jahre. Und ich bin einfach neugierig geblieben und ich habe sehr viele Einflüsse genossen, obwohl sich in der Zeit seit meiner Teenager-Ära bis jetzt ja dann noch sehr viel getan hat. Also meine ersten Einflüsse habe ich mir immerhin, da habe ich nur 10 Minuten auf die Kärntnerstraße gehen müssen und in den Schallplattenladen und habe mir die dort besorgt. Heute ist das alles überhaupt kein Problem mehr, geht es per Mausklick. Davor war es ja noch irgendwie, also Béla Bartók ist mit dem Tonbandgerät bis Nordafrika gekommen. Kommt das nächste Geschichtchen im Konservatorium in Algier, hängt im Festsaal sein Bild, also Béla Bartók mit Tonbandgerät. Und das ist das hoch in Ehre dort. Also wenn man bei den Einflüssen ist, war es ja also eben am Ende des 19. Jahrhunderts noch gar nicht so leicht, sich Einflüsse zu verschaffen, oder wenn man sich vorstellt, irgendwie von Wien zu einem Konzert nach Linz zu fahren oder umgekehrt, das war schon ein Unternehmen und sowieso nicht allen Menschen möglich, so etwas zu machen. Also das Netzwerk ist fast erdrückend jetzt, das Netzwerk der Information und der Einflüsse. Aber da liefert irgendwie der Jazz schon eine gute Antwort, finde ich, denn ich denke mir schon, Jazz ist eigentlich für seine Proponent und auch für sein Publikum ein Hinweis, auf sich selbst zu schauen. Ja. Das da so aufgeschrieben. Genau, bei sich selbst nachzuschauen. Und das macht die Musik manchmal ein bisschen unangenehm, weil das tut man nicht immer gerne. In seiner eigentlichen Kernenergie ist der Jazz zutiefst im Moment verhaftet und damit eigentlich sozusagen bei einem der Ziele der Musik angekommen, nämlich das Momentanste überhaupt zu sein. Und das ist aber nicht, also das ist energetisch ziemlich aufreibend, sich da drin zu befinden. Und also es sind viele Hochtalentierte auch dieser Musik irgendwie an diesem dauernden Geben und Transmitter sein, ja auch verglüht in jungen Jahren. Die Musiker erfinden alle möglichen Ausflüchte, um nicht im Moment sein zu müssen. Einer davon könnte ja sein, dass man Noten abschreibt, wenn man jetzt provokant ist. Ja. Weil da ist ja schon sozusagen vieles vorgezeichnet. Jetzt gibt es sozusagen bei mir in meiner musikalischen Philosophie, wenn ich die jetzt noch anhängen darf, ein Modell. Vor circa eineinhalb Jahren habe ich mir so nachgedacht, wie gehe ich eigentlich um mit der Musik oder wie komponiere ich oder wie entsteht das, was mir doch irgendwie so zugesprochen wird, einen sehr starken Personalstil zu haben, nämlich nicht nur als Pianist, sondern auch als Komponist. Und ich bin dann drauf gekommen, dass sich eigentlich ein Spannungsfeld ergibt, dass man an den extremen Polen aufmachen kann, total frei auf der einen Seite und auf der anderen Seite total organisiert. Dazwischen spielt sich für mich die gesamte Musik ab. Beide Pole sind in ihrer Perfektion nicht machbar, weil wenn man auch ein unglaublich tolles Improvisationsensemble hat, welches bereit ist, sich pausenlos im Moment neu zu erfinden, wird es nicht ganz abgehen, ohne dass man irgendwelche Sachen, die man vor 2 Jahren oder 15 Jahren bereits konnte, ohne dass man die nicht irgendwie einsteuert. Ja. Da gibt es für mich dieses Modell der Ursuppe. Das wäre sozusagen dieses ideale Improvisationsmodell, in der sozusagen die Leberknödeln sind schon die ersten Formen von Schlacken und Kompositionen in dieser Ursuppe eigentlich, in diesem Urgebräu des Improvisierens, in dem quasi alles zufällig passiert und keine Strukturen erkennbar sind. Das ist ja etwas, was von vielen Improvisatoren auch angestrebt wird. Nicht? Wenn es der Burkhard Stangl ereignislose Musik nennt, dann will er auch etwas Ähnliches. Ja? Also dieses sich wirklich komplett zu befreien von dem, was davor war. Es ist ein hehres Ziel des Improvisierens, aber es gelingt nicht ganz. Aber man kann es suchen, das ist auf jeden Fall schon ein ganz guter Hinweis, es zu suchen. Auf der anderen Seite wäre vielleicht bei total organisiert die computergenerierte Musik anzuführen, die halt auch von Äußerlichkeiten abhängig ist. Also man kann das billige Beispiel des Stromausfalls, aber dann wird der Computer weiter funktionieren. Aber vom Raum ist das abhängig und dass da in das Computerstück niemand reinhustet, ist auch zumindest in dieser Jahreszeit eher unwahrscheinlich. Das heißt, die Aufführung ist auch gewissen Zufällen ausgeliefert, also nicht total organisierbar. Und dazwischen, jetzt könnte man zum Beispiel über die Ursuppe den Filter Ursuppe aber pianissimo legen. Das ist eigentlich der erste Akt von Komposition, wenn man so will. Also alle improvisieren maximal frei, aber es sollte nur ganz leise gespielt werden. Das ist bereits ein kompositorischer Akt. Auf der anderen Seite in Richtung total organisiert steht bald einmal die gesamte komponierte Musik. Da ist die klassische Musik, die ihren Interpreten ja noch sehr viel Freiraum gegeben hat und auch die Irrationalität kennt. Ich darf da irgendwie erinnern, dass es bei Beethoven in den Sonaten zum Beispiel auf stehenden Akkorden ein Crescendo-Gabel gibt darunter, was ein Ding der Unmöglichkeit ist. Also das ist Psychodynamik. Was will er damit? Er will, dass der Pianist dem Akkord nachhört und dadurch eine mehr Intensivität gibt dem Akkord. Das ist wunderbar. Ich liebe diese Stelle. Ansonsten aber, natürlich, es gibt Phrasierungszeichen üblich. Dann im 20. Jahrhundert ist man doch auch dazu übergegangen, den Klang jetzt auch komplett zu determinieren und hat dann halt, kommen Partituren raus, die ich eben vorher zitiert habe, die fast unausführbar sind für die Spielerinnen und Spieler, extremen technischen Aufwand bringen und oft manchmal an Improvisationen erinnern, wenn man es hört, nur es klingt verkrampft. Also wo man sich denkt, das stelle ich manchmal als sozusagen Botschafter zwischen diesen Dörfern die Sinnfrage, also eben auch in einer Jury gesessen vor einem halben Jahr für Streichquartette. Und da in der Jury ist auch der Cellist gesessen. Es gab ein Stück in der letzten Runde, von fünf Stücken. Das hat einfach, das war aberwitzig schwer. Also, es war in Quadratura notiert, das heißt sozusagen, die Streichinstrumente waren anders gestimmt. Das heißt, man spielt aus zwei Systemen, in einem System steht, was man greift, im anderen, was klingt. Das ist allein schon unglaublich schwer. Und dann war, also auf jeden Fall dazu gesagt, die haben sich das alle umgeschrieben in wochenlanger Arbeit, dieses Streichquartett. Also sie hätten es aus den ursprünglichen Noten gar nicht spielen können und haben unglaublich viel Zeit investiert in dieses Stück und geklungen hat. Ich habe das direkt vor mir gesehen, die Fenster, wo drin steht, das Material, was zu verwenden wäre, dann eine Intensitätskurve, wie man die Partitur hätte ganz ökonomisch und sparsam aufschreiben können und die hätten sich, das ist ein sehr gutes Streichquartett sozusagen, hätten das in 2-3 Stunden einproben können. Genau dieselbe Wirkung. Und da habe ich in der Jury gesagt, so ein Stück darf man nicht komponieren, das muss man improvisieren. Also da waren sie aber dann ganz böse. Vor allem auch der Cellist, der in der Jury gesessen ist, nicht? Also weil es quasi gerüttelt hat an seiner Berufsethik in dem Falle. Eben fast Unspielbares so lange zu üben, bis es doch irgendwie geht. Genau. Jetzt habe ich ziemlich lang geredet. Jetzt sollte man vielleicht was hören auch. Wie lange habe ich schon geredet?
Ja, das passt eine schon.
Stunde, noch, glaube ich. Was für mich Jazz, naja, das machen wir mit dem Hörbeispiel.
Wir haben ein paar Minuten später begonnen. Ne?
Ja, ja. Ich habe jetzt doch Sachen mitgebracht. Nämlich als aus meiner persönlichen Sicht zu beantworten, was Jazz ist. Auf jeden Fall ist es was sehr Vitales. Dann spielen wir was Vitales. Ne? Aufwachen. Jetzt kommt etwas, was Sie vielleicht gar nicht mit Jazz in Verbindung bringen.
Und Sie verraten es nicht vorher.
Ne, ich glaube, der Bildschirm wird es eh verraten.
Ach so.
Dauert jetzt immer ein bisschen. Nein. Aha, okay. Ja, warum nicht? Thank you. Okay, das ist ein bisschen Zeit aus, Musik aus der Zeit meiner musikalischen Jugend. Also ich bin selbst ein Kind, war in den 70er Jahren Teenager und da war die Fusion aus Rock und Jazz angesagt. Und das haben wir geliebt und mit unseren Jazzlehrern unglaublich gestritten. Ich bin damals ans Konservatorium der Stadt Wien gegangen. Also da gab es ja wirklich so Aussagen von unseren Lehrern wie Miles Davis kann man sich nur bis 1967 on tape anhören. Das haben wir damals noch nicht einmal erkannt, weil wir haben erst in den 70er Jahren mit Miles Davis angefangen, mit Agatha und Bridges Brew. Das ist Jeff Beck, Jan Hammer Group. Jeff Beck, ein gitarristisches Wunder, was Sound und Klang auf der E-Gitarre anbelangt. Und eine unglaublich vitale, fröhliche Musik. So, jetzt mal gleich was ganz anderes. Damit es ja nicht gemütlich wird. Also das war nur noch abschließend einer der sicher wesentlichsten Rempler und Stemper, den der Jazz bekommen hat. Und aber auch ein wichtiger, muss man sagen, also plötzlich die Rockmusik angeklopft hat. Es ist viel unsäglich Furchtbares auch entstanden in dieser Zeit, aber manches ist, also die Einflüsse sind intakt. Das muss man sagen, dass in Amerika Rock und Soul nicht voneinander zu trennen sind eigentlich. Ja, also Soul eigentlich die schwarze Ausformung von Rock. Und mit der Emanzipation des E-Basses, dann die Musik sich aus den kadenzierenden Mustern heraus bewegt hat zu den Plateau-Musiken, wo die E-Bassisten ihre virtuosen Fingerfertigkeiten gut haben präsentieren können. In die sogenannte Funk-Musik. Ja. Also meine ersten Sessions waren, spielen wir Funk in A, im Proberaum. Ja. Und das hat dann eine Dreiviertelstunde dauert mindestens. Ja. Und alle waren ganz glücklich. Und dann haben wir es aufgenommen auf so gelbe, grüne und rote Kassetten und dann haben wir es uns angehört und dann waren wir weniger glücklich. Schauen wir mal das an. Ah, das kann nichts sein. Weil das Fade-Out von vorher noch reagiert. So. Jetzt aber. haben noch nicht genug, aber ich muss das jetzt ein bisschen unterbrechen. Aber auf Minute 5:30 muss ich noch kurz gehen. Oder 5. Ah. Da war vieles komponiert. Also das ist schon Barry Guy, London Jazz Composers. Das sind Aufnahmen aus den 80er Jahren. Schade, dass es das alles nicht mehr gibt. Exponierte Musik. Nicht wirklich angekommen im E-Musik-Lager, aber unglaublich spannend und zukunftsweisend. Das Klarinetten-Solo zum Beispiel, wenn man das transkribiert, das ist ein ganz hoher Grad an Virtuosität, der da geboten wird. Also die Intervallsprünge, wenn Klarinettisten jetzt hier sind oder wären, die wissen schon, was ich meine. So, jetzt haben wir doch noch ein... Okay, das ist die experimentelle Seite, das weiß man oft gar nicht, wenn man jetzt konventionellen Jazzkonzerte besucht, dass es das auch gibt und dass es da eine eigene Szene gibt. Vielleicht irgendwie auch ökonomisch so ausgedünnt, dass große orchestrale Projekte wie das, und da haben wir es noch in England, aber England hat traditionellerweise immer schon eine sehr sozusagen arm, die sind immer sehr klein gehalten worden, die Jazzszene. Also wenn London irgendwie klassische Popstadt ist. Aber trotzdem, das Projekt ist wirklich ganz sehr wertvoll und wichtig. Und auch solche, bei Projekten, wo man das gar nicht mehr so identifizieren kann, der Einfluss von solchen Sachen ist oft reicht weiter, als man glaubt. So, jetzt geht es nochmal ein bisschen um Blues und auch um vor allem um Swing, weil ich glaube, dass dieses rhythmische Grundmodell Swing ist auch irgendwie eines der Kernelemente der Jazzmusik. Genau. Und das ist einfach ein unglaublicher Tanz-Swing. Es ist nicht nur eine Musik, es ist ein Tanz. Und wenn man funktionierendes Internet hat, so alte Aufnahmen, also filmische Dokumente wie die Schwarzen irgendwie in Harlem zu Swing tanzen, das ist unglaublich. So, nein. Wir wollen einen Blues hören. Das ist er. Oh ja. Das übliche Problem. So, fangen wir an.
sehe den Kepler-Salon schon als neuen Jazz-Club. Ich glaube, es würde sich gut eignen, diese Räumlichkeiten.
Ja, durchaus. Ich wollte Ihnen das Stück als Ganzes vorspielen, auch wenn das Schlagzeug am Ende soliert. Das Schlagzeug ist ja auch eine der Haupterfindungen des Jazz, das muss man sagen. Dieses Instrument ist
durch aber den Jazz. Aber eigentlich eine neuere Erfindung, oder? Von Anfang
war. Na ja, doch, Anfang, also ja, aus der alten Marching-Kapelle, wo ja die große Trommel, die Chinellen noch, oder die Chinellen dann auf der großen Trommel, uralten Schlagzeuge haben das ja wirklich noch gehabt. Und das sozusagen wurde in ein Instrumentarium vereint, von einem Spieler zu bedienen, der dann halt sich nicht mehr marschierend bewegen konnte. Das ging nicht mehr. Aber das Drumset in der Form ist eine Erfindung des Jazz und sicher prägend. Dazu passt jetzt vieles. Der Gitarrist, das ist ein weniger bekanntes Live-Album von John Scofield in dem Fall, mit Steve Swallow am Bass und Adam Nussbaum Drums, also ein unglaubliches Trio. Vor allem auch, was Steve Swallow, wie der da, also Uptempo Walking Bass spielt. Unglaublich. Also, das auch zur Improvisation. Also, ich weiß nicht, wie viel Chorus der Sco soliert hat zuerst, aber mit welcher Kreativität der Bassist einfach eisern in die zwölftaktige Form immer wieder zum Leben erweckt und einfach die bringen das so weit rauf. Das ist sehr hohes Spiel. Virtuosität und auch Kommunikationsvirtuosität, das ist auch etwas sehr Spezifisches im Jazz, wo man oft sagt, neben all diesen musikalischen Errungenschaften ist es die Art der Kommunikation, wie Musiker miteinander auf ganz, ganz fein reagieren. Und da hat der Jazz sehr viele Errungenschaften gebracht.
Herr Tschech, ich glaube, wir haben schon ein bisschen überzogen und ich nehme an, die Leute möchten schon brennend ihre Fragen stellen.
Hoffentlich.
So, wer wird der Erste sein? Oder ist es schwierig, da jetzt einzusteigen? Moment, bitte. Ein Mikro.
Ich habe am Anfang so ein bisschen das Gefühl gehabt, Sie haben ein bisschen ausführlich über die Schwierigkeiten und über das Negative gesprochen. Das hat mich ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Ja, und ich hätte gerne mehr was Positives gehört, wie die Entwicklung jetzt weitergeht. Und Sie haben durchaus davon gesprochen, die ökonomische Gefahr für junge Musiker, und es gibt ja hier in Linz wirklich hervorragende junge Musiker, die also das Beste geben und die so gut wie keine Auftrittsmöglichkeiten haben. Das ist wirklich eine Gefahr. Man produziert hier wirklich Talente und Musiker und die haben und können im Prinzip die Musik gar nicht anbringen. Und was kann man da tun, dass das also besser wird? Vielleicht hat auch die Jazz-Szene so ein bisschen die Musik intellektualisiert, dass sie einem breiteren Publikum nicht mehr so zugänglich sind.
Ah, ich weiß nicht, ich glaube, die Projekte wie Jazz noch durchaus populärer war. Also Jazz war die große, also man sagt mal, wie die Studenten noch gekämpft haben für und sich auch versammelt haben. Also in Zeit der größeren Studentenbewegungen war, glaube ich, Jazz die Musik. Natürlich schon mit Rock und Pop auch im Verbund, das ist klar. Und da waren die Klangbilder, glaube ich, nicht versöhnlicher als jetzt. Es ist eher, habe ich das Gefühl, dass jetzt versöhnlichere Klangbilder mehr sozusagen ausgelebt werden. Aber es stimmt, es gibt sehr, sehr viele junge Musiker, eine große Dichte an ganz, ganz großen Talenten. Ich freue mich auch, dass ich einige von denen betreuen kann. Ich sage es jetzt an dieser Stelle, eben auch in dieser Stadt, Linz braucht einen Jazzclub.
Ja.
Und zwar einen respektablen Club, in den auch 200 bis 250 Leute reingeht, wenn zum Beispiel John Scofield auf der Durchreise ist.
Momentan ist halt das Bucknerhaus da, nicht? Also, und auch da gibt es immer bei den Jazzabenden, Konzerten vorher die jungen Talente von der Bruckner-Uni. Und das ist immer sehr, sehr interessant. Auch wie sie, ich habe da einige miterleben dürfen, wie sie das gut ausgerichtet haben, dass die zu der,
dass es passt.
Der, ja, dass das passt. Also es war wirklich fantastisch.
Also möchte ich
an der Stelle sagen.
Ich finde das wunderbar und ich muss dem Brucknerhaus und dem Paul Zauner auch gratulieren, dass sie es geschafft haben, das Jazz-Abo wieder wirklich gut zu machen im Brucknerhaus. Aber das ist der Kulturtempel des Landes. Es ist toll, dass Jazz und improvisierte Musik dort einen starken Platz hat, dass sogar meine Studenten irgendwie als Vorgruppen da spielen können. Aber das, ein Jazzclub ist was anderes. Da geht es eigentlich darum, Linz ist auch eine Studentenstadt, dass irgendwie das Experiment dort passiert. Es geht nicht nur um Jazz, es geht auch um Tanzimprovisation, um Improvisation mit Sprache. Also da wäre.
Naja, vielleicht ergibt sich was in der Tabakfabrik. Also da gibt es ja ganz tolle Visionen, sage ich mal, von jungen Leuten, die verschiedene kulturellen Richtungen dort platzieren möchten. Also find, freie Bühne und so. Ne?
Um den Gedanken der Urbanität zu leben, der jetzt irgendwie baulicher in Linz wirklich schön auch schon bereits vorhanden ist. Aber ich finde, eine Stadt braucht einen Jazzclub.
Ja.
Der fehlt, ja.
Ja, ich nehme an, Sie können da alle was dazu beitragen. Briefe an die Medien, Forderungen an die Stadt Linz.
Bitte. Weil ich was dazu sagen darf, ich bin mir nicht so sicher, ob das Jazzpublikum vorhanden ist. Ich komme gelegentlich in Kasperkeller und da spielen ihre Studenten sagenhaft gut. Ich war letzten Dienstag wieder dort und das ist Eintritt frei und es sind aber irgendwie immer keine Leute da. Ich verstehe das einfach nicht.
Ich glaube, so ein Club müsste ein Magnet sein, auch für die Studentinnen und Studenten der anderen Universitäten. Ja. Dass es einen Platz gibt, wo sich die jungen Leute wirklich alle treffen. Also wo man einfach der angesagte Platz, wo man hingeht. Ich hätte da schon Konzepte gehabt, also dass man ziemlich auf die Gastronomie, die braucht man nicht. Ja? Also da soll es einfach Schwarzbrot geben mit guten Auflagen.
Ja.
Ein Bier, ein Wein und Kunst, aber erst ab 11 Uhr abends.
Aber müsste das nicht von der Jugend selber kommen und nicht jetzt immer Unterstützung von oben oder von den Professoren und es müsste eigentlich wachsen und jetzt haben wir so eine tolle Uni und eben tolle Musiker und dass das nicht zustande kommt, das ist schon traurig eigentlich. Das
Problem ist folgendes, also bevor sie sich jetzt in Linz wirklich alle sozusagen vor den Kahn werfen und schauen, dass sie was zustande bringen, übersiedeln sie lieber nach Wien.
Ja, wahrscheinlich.
Das,
ja.
Und auch um dieser Bewegung ein bisschen zum Einhalt zu gebieten, es wäre geografisch wichtig zwischen Wien und Salzburg. Mhm. Es gibt in Salzburg und Wien, Park & Bass und Jazz in Salzburg, gute freundschaftliche Beziehungen. Also ein Club da in der Mitte, würde man sich gegenseitig das Publikum nicht streitig machen. Und ich glaube, das Publikum ist vorhanden.
Ja. Es gibt ja genug Festivals auch in Oberösterreich, die sehr, sehr gut besucht sind.
Diese Szenerie, die regionale Szenerie, ist nach wie vor österreichweit sicher die beste.
Bitte! Noch Fragen, Beiträge, Diskussionsanregungen, bitte da hinten. Geht schon, danke.
Ja, ich hätte eher eine Frage zum Anfang Ihrer Ausführungen, wo Sie gesagt haben, im 19. Jahrhundert waren noch alle Musiker also Improvisatoren. Mhm. Könnten Sie das nur ein bisschen näher ausführen, wie das zu verstehen ist? Also abgesehen vom Bachschen Generalbass und Fuge und so weiter.
Okay. Ich denke mir, dass das Improvisieren im Stile der Zeit eigentlich immer sozusagen zum Musikerpersönlichkeit als wichtiger Baustein dazugehört hat. Und es gibt Komponisten, wo es ganz klar ist, die auch davon gesprochen haben, wie Debussy. Also er spricht von gefrorenen Improvisationen, nennt er seine Stücke manchmal. Ja. Und das ist natürlich eine Theorie, für die gibt es keinen Beleg, weil es gibt ja auch keine Aufnahmen davon. Aber ich glaube das einfach, dass das nur durch diesen ganz starken Marktdruck, dass man ganz viele Leute gebraucht hat, die Musik jetzt einmal wirklich, dass alles aufgenommen wird. Und wenn man das beobachtet, jetzt hat man die klassische Musik eigentlich durch, die Spitzen dieser Musik. Und jetzt, wenn man einen Tag Ö1 hört, dann merkt man schon, es wird sozusagen in den hinteren Winkeln gekramt und Komponisten werden da auch hervorgezogen, die vielleicht besser in der Shuttle geblieben wären. Also man sucht jetzt schon krampfhaft, dass man noch etwas findet, um auf dem Sektor den Leuten noch was vorwerfen zu können. Aber es ist schon, das Sodbrennen ist vorhanden, das drückt sich ja auch in den Verkaufszahlen der CDs aus. Also abgesehen vom Produktionsmodus, also unvorstellbar, zu welchen Bedingungen Karajan noch produzieren konnte für die deutsche Grammophon. Also ein ganzes Orchester 2 Monate zur Verfügung haben und die Solisten auch alles bezahlen.
Unvorstellbar, ne?
Also jetzt müssen auch große Orchester in 3 Tagen fertig sein.
Ja, und was würden Sie, also was halten Sie davon, dass man jetzt Bruckner Symphonien unter Anführungszeichen verjazzt? Ist das eine Zukunft oder wie stehen Sie dazu?
Sie meinen die Bruckner Tage St. Florian, wo das so
initiiert
wird jedes Jahr?
Denke da an Thomas Mandl, der die Bruckner Symphonie verjazzt hat, auch in Brucknerhaus aufgeführt worden ist. Haben Sie das gehört?
Was nein, leider, dabei? Das kenne ich nicht vom Thomas, aber ich war in St. Florian selber vor 2 Jahren eingeladen.
Okay.
Und mein Kollege Christian Mühlbacher war letztes Jahr eingeladen. Ich finde es schon spannend, nämlich, also das Faszinierende an Bruckner und was mich als Kind auch schon, also was die Gänsehaut hervorgerufen hat, ist einfach der epische Bogen. Und das ist zum Beispiel auch ein etwas, was über die Europäer in den Jazz irgendwie hineingetragen werden kann. Weil der Jazz ist noch immer geprägt durch die Liedformen, von denen ist vielleicht der Blues eine, ja. Mhm. Aber sonst sind es, also im, das heißt auch The Great American Songbook, das sind A-A-B-A-Formen oder A-B-C-Formen, also ganz klar Lieder eigentlich. Es ist fast widersinnig, die ohne Gesang und ohne Text aufzuführen in Wirklichkeit. Ja. Also meine strengen amerikanischen Professoren sagen auch, das gehört sich eigentlich nicht. Also ein Musiker müsste den Text von dem Lied zumindest kennen, um die Stimmung einfangen zu können. Sind da recht streng, was das anbelangt. Aber ich finde das auch, drückt sich letztlich in einer formalen Öde aus. Also große Improvisatoren, wie vorher genannten Namen, bringen diese Liedform zum Kochen. Oder wie wir jetzt John Scofield gehört haben. Also da wird einem ja nicht langweilig. Aber sozusagen im Epigonentum 2. bis 3. Grades wird das dann schon wirklich langweilig. Und das kennt man auch, dass man sich denkt, okay, das klingt alles ganz brav, aber
also die Genialität fehlt da ein bisschen, oder?
Ja, und das ist aber für mich, ich nenne es die formale Öde, also dass man nicht versucht, also dass dieses Gefängnis eigentlich nicht hinterfragt wurde. Und da zum Beispiel liefert Bruckner einen tollen Hinweis, einmal vielleicht auch als Jazzmusiker zu versuchen, einen Bogen von 20, 25 Minuten zu zeichnen. Einen musikalischen Bogen.
Ja, bitte.
Bruckner war, ich muss angeblich, ein großer Improvisator.
Ja. Also Orgel sowieso, das ist also als Instrument
jetzt
sowieso.
Ich beschäftige mich jetzt schon seit gut 30 Jahren mit dieser Musik. Und je länger ich mich damit beschäftige, umso weniger weiß ich eigentlich, was das ist. Ne? Und ich frage mich einfach auch, ob diese Begrifflichkeit, das ist Jazz, was ist Jazz, das ist kein Jazz, nicht irgendwie obsolet ist, ob es nicht einfach um Musik geht. Und wie unser gemeinsamer Freund Paul Zaun immer sagt, Musik ist Musik ist Musik.
Ja, nur führt einen das auch nicht sonderlich viel weiter. Ich glaube, man könnte jetzt letztlich sagen, die Leute, die bekennende Jazzmusiker sind, die gehören auch zu diesem Pool dazu, abgesehen von allen stilistischen Unterschieden. Weil es ist gar nicht so angenehm, sich zu outen als Jazzmusiker. Also man gehört sozusagen zu einer eigentlich ein bisschen scheel angeschauten Community dann. Aber ich denke mir, die Leute, die sich freiwillig bekennen, sind es. Selbst vielleicht die nicht improvisieren, ich weiß es nicht. Wobei das für mich schon grenzwertig ist eigentlich. Also weil ich finde, gerade die Improvisation in ihrem Hinweis auf den Moment ist für mich so wichtig. Das verbindet mich mit der Musik so stark.
Bitte, hier noch eine Frage?
Danke. Ich glaube, in den 70er Jahren, ich habe so einen Fernseher reingeschaut und da Oskar Klein, Peter George, das war eine wunderbare Sendung. Der hat immer begeistert angehört. Da bin ich eigentlich dazugekommen zu dem Jazz sozusagen. Da bin ich ein bisschen begriffen. Ist aber dann eigentlich abgerissen, das Ganze. So viel wollte ich dazu zu sagen. Aber der Joe Zammel, oder glaube ich, einmal so eine da gibt es so eine Anekdote, wie er zu seinen Studenten gesagt hat, technisch wunderbar, aber ihr müsst eine Geschichte erzählen. Und die Geschichte soll jeden Tag anders klingen. Mhm. Manche haben einen Rauschgift braucht so Jazzer, die was wirklich einen klingenden Namen haben. Was ich nur sagen wollte, es gibt Einflüsse beim Jazz, was die Zukunft betrifft. Ist ja, Sie haben es ja schon anklingen lassen, ist ja schon ein paar Mal totgesagt worden, aus dem arabischen Raum. Da gibt es wirklich ein paar vielversprechende Namen, was sie toll anhorchen. Ich weiß nicht, haben Sie was zum Sagen dazu?
Ja, ich glaube schon, dass es hat schon einmal eine Welle gegeben, wo sich die improvisierenden Jazzmusiker interessiert haben für außereuropäische, außeramerikanische Musik, also abgesehen von der Latin-Welle, die, glaube ich, der erste Einfluss war, der sozusagen zum Jazz gekommen ist. Also Beschäftigung eben mit indischen Musiksystemen und auch dem Instrumentarium, das war 60er, denke ich, 60er, Anfang 70er Jahre. Also eigentlich fast ein bisschen auch sozusagen parallel mit dem Interesse der Popmusik hat damals was zu tun gehabt mit meditativen Elementen und versuchen sozusagen andere Spielzustände zu erfahren. Und auch noch mit der Reisetätigkeit der Musiker. Jazz ist ja auch eine reisende Musik. Also in dem Moment, wo man den Jazz die Clubs wegnimmt, reist er nicht mehr. Und das ist auch sehr schade eigentlich. Danke an den Joe Zawinul für dieses Zitat auch. Also, weil das ist unglaublich wichtig, eben nur die Struktur von sich zu geben, das reicht nicht. Also man muss die Struktur muss der Geschichte dienen. Das hat er damit gemeint. Also wunderbar spielen allein reicht noch nicht. Wenn du nichts zu sagen hast, dann lass das lieber bleiben. Und am Anfang war noch eine Frage, glaube ich. Also genau, das war Jazz und die Medien, Jazz und ORF, das ist auch ein spannendes Thema natürlich. Also warum es jetzt keine Jazz-Sendungen im Fernsehen mehr gibt. Natürlich hat man das verfolgt. Man kennt auch die Redakteure persönlich, die nicht glücklich sind mit dieser Entwicklung, aber...
Ja, bitte, das Mikro passt schon. Danke.
Ja, ich mache mal kurz. Also es war, also in Zeiten, wo ich Twen war, und also in den 80er Jahren war es noch üblich für Radiomitschnitte, dass man so bezahlt bekommen hat. Ich kann mich noch erinnern, so selbst aus der Jazz-Spelunke in Wien, da sind sie mit dem Ü-Wagen vorgefahren und dann ist etwas mitgeschnitten worden, sie haben bezahlt für den Mitschnitt. Mhm. Und wir haben auch beim Jazzfest Wien gibt's Nouvelle Cuisine Big Band, das ist meine Big Band 1990, glaube ich, gibt's Fernsehmitschnitt. Das war dann mal rasch weg. Also das Fernsehen hat sich zuerst einmal abgekoppelt und die Radiomitschnitte, das hat sich auch aufgehört.
Wir haben immer bezahlt wahrscheinlich.
Mittlerweile, also sie werden keinen Live-Mitschnitt aus dem Prog & Bass mehr hören, nicht weil der Christoph Huber, der Geschäftsführer des Lokals, lässt sich das nicht bieten vom ORF, dass sozusagen die jetzt quasi gratis aufnehmen wollen im Club. Und seither gibt es aus diesem wesentlichsten Spielstätte dieser Musik keine Live-Mitschnitte mehr. Es ist eine
wirklich geht eine Katastrophe. Geht viel verloren, nicht?
Ja, es geht viel verloren.
So, bitte.
Weil Sie das gerade gesagt haben, wegen ORF und so und Jazz, dass Sie das halt nicht ganz vertragt. Ich glaube, dass heutzutage für junge Leute überfordert sind vom Musikangebot, was herrscht und dass da so ein Mainstream gibt, sage ich mal. Und das Mainstream-Zeug wird halt mehr gefördert, sei es jetzt Ö3, die ganzen Sachen und so Sachen wie Jazz oder so. Also so einen Zugang kriegt man da teilweise gar nicht mehr, weil es so ein Überangebot gibt. Und durch das, dass das dann auch nicht gefördert wird, weil das halt eine kleine Sparte ist, kriegt man immer weniger Zugang dazu, beziehungsweise auch ORF oder so. Ja, flutscht das Thema dann durch und dann hat ein junger Mensch, sag mir, fast gar keine Möglichkeit, dass er da irgendwie Zuhörig hat oder dass er da irgendwie...
Das stimmt mit Sicherheit. Ja, natürlich ist diese Musik schon lange in die Nischen gedrängt und findet selbstverständlich nur auf Ö1 statt. Ja. Und da zu Zeiten halt, wo keine Unfälle im Stau entstehen, weil irgendjemand da jetzt Free Jazz vom London Jazz Composers Orchester hört und dann, was weiß ich, was vorne reinfahrt. Das sind ja wirklich Argumente, die gebraucht wurden, warum man diese Musik nicht senden darf. Also das ist kein Spaß. Ja. Also ist so, führt schon ein Randdasein, dass auch noch quasi innerhalb dem, also super Ö1, nichts zu sagen, aber vielleicht ein bisschen viel Oper am Nachmittag. Vielleicht könnte ein bisschen mehr Jazz, ein bisschen weniger Oper, ja, wäre vielleicht nicht schlecht.
Meistens mitten in der Nacht, ne, Jazz, also
genau.
Übertragungen aus dem,
also das stimmt schon, dass junge Leute eigentlich keine Möglichkeit haben, das, sie kommen gar nicht, also die hören das einfach nie. Ja. Ich habe ganz viele Workshops gemacht mit jungen Leuten, die eigentlich überhaupt nichts mit Jazz zu tun haben, mit Lehrlingen. Die haben dann sozusagen, ah ja, das ist die Musik, die hört mein Papa, wenn er in der Badewanne ist oder so irgendwas.
Ja, da waren die Zeiten, wie in Linz das Amerika-Haus war, ne? Da ist ja sehr viel, das kennen Sie ja, also das Amerika-Haus in Linz, wo eigentlich die Jazz-Szene in Linz begonnen hat. Also.
Na,
nicht? Na gut, unterhalten wir uns nachher noch vielleicht.
Ja, bitte.
Bitte.
Naja, ich wollte sagen, ich beschäftige mich seit 1967, kann man ziemlich genau datieren, mit dem Phänomen Jazz. Und ich bin eigentlich sehr unüblich zu dieser Musik gekommen. Es waren eigentlich zwei Ereignisse, die mich da sehr geprägt haben. 1967 hat einer meiner großen Idole, zum Beispiel Jimi Hendrix, das hat jetzt noch nichts mit Jazz zu tun, sein Purple Haze veröffentlicht und das ist uns so richtig ins Hirn gefahren. Das hat unsere Welt neu definiert. Ich habe aber damals auch mitbekommen, dass 1967 zum Beispiel auch John Coltrane gestorben ist. Wir haben damals dann alle seine Platten gekauft, weil man sagt, da ist irgendein ganz großartiger Musiker gestorben, den man hier irgendwie als junger Mensch damals nicht kennt. Und kurz darauf habe ich dann ein Konzert gesehen von John Sherman mit dem Trio Stu Martin und Bear Phillips am Bass und am Schlagzeug. Und das hat mich eigentlich völlig überzeugt. Das war eine, ja, man hat damals gesagt, Free Jazz. Also das ist alles aufgelöst gewesen. Mir hat das Bariton-Saxophon extrem fasziniert. Es hat irgendwie so ein bisschen das Böse in der Musik verkörpert. Also John Sherman ist da gefallen wie ein Wahnsinniger. Man ist an der Wand gehängt und man hat fast kaum mehr atmen können. So sind die über einen drüber gefahren, dass man sich gedacht hat, was war das? Und das hat mich dann plötzlich ganz sehr interessiert. Und ich habe dann diese Musik nach hinten verfolgt. Also vom Free Jazz eher zum dem, was man vielleicht als normaleren Jazz oder Bebop oder Hardbop, wie man das auch immer bezeichnet. Und als ich gesagt habe, Zabinul sind ein gutes Beispiel dafür, dass der eigentlich immer noch was Neues gesucht hat. Zabinul hat immer geleugnet, dass er jemals Bebop gespielt hat oder so. Irgendwie. Also er wollte, er hat sich geschworen, er spielt nie wieder eine Bebop-Phrase. Und da gibt es ja in dem Buch vom Günther Baumann einen netten Hinweis drauf. Irgendwer hat in einer seiner Musiker, bei dem er beim Cannonball Adderley gespielt hat, hat darauf hingewiesen, er hat eine Aufnahme im Radio gehört und er hätte schwören können, das war er, der da gespielt hat, ein Pianist. Aber er hat dann nachher gehört, das war Zabinul oder so. Und der Zabinul hat sich gedacht, um Gottes Willen, das ist ja eine Epigone von Bud Powell und das soll ich so, jetzt bin ich die dritte Generation von dem. Ich mag nie wieder Bebop spielen oder so. Daher war immer auf den neuesten Trends und er ist mit seinen Kollegen so à la Fatty George und so weiter, die damals gespielt haben, überhaupt nicht zufrieden gewesen. Er ist unter anderem aus dem Grund nach Amerika ausgewandert 1959, weil er diese Arroganz der Musiker, die glaubt haben, sie sind die einzigen, die da jetzt Jazz spielen und wie toll sie sind, das hat er nicht ausgehalten, weil die waren nicht lernwillig, dass sie irgendwas Neues machen. Die haben sich wirklich gut gefühlt, als sie ein bisschen dahin geschwungen haben oder so irgendwie. Und das wollte Zabinul eigentlich aufräumen. Aber er ist halt lieber nach Amerika gegangen, dass er Jazz dort erlebt und spielen kann, wo man es halt auch wirklich lernen kann.
Gut, dieser Generationenkonflikt ist schon sehr geschichtlich, ja. Weil man muss auch irgendwie vor allem Fatty George und denen den Hut ziehen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Sessions von damals anhört, da gab es noch Fernsehen, die haben schon super gespielt. Also da staunen wir schon.
Ja. Aber wie gesagt, er hat einfach von der Lernfreudigkeit dieser Musiker war er nicht überzeugt oder so irgendwie. Und das glaube ich, hat auch mal dazu gesagt, es scheint also ein bisschen ein österreichisches Phänomen zu sein, sich eh immer gut zu finden, dass das toll ist oder so, aber es ist
vielleicht international gesehen doch nicht ganz so toll,
naja,
wie man sich selber einstellt.
Kulturgroßraummäßig sind wir, haben wir ein eigenartiges Schicksal so lange vom Eisernen Vorhang geprägt, der uns eigentlich von unseren direkten Kulturpartnern abgeschnitten hat und durch die Alpen getrennt eigentlich von dem großen Pott, der halt nördlich der Alpen existiert. Weil jedes Mal, wenn ich in Deutschland spiele oder in Belgien, Frankreich, da merkt man, wie die Distanzen dort viel kleiner sind, wie Großstädte viel näher miteinander verbunden sind und einfach das Netzwerk, ein wesentlich größeres Netzwerk existiert. Und da, von dort aus spürt man schon, dass wir ein bisschen ein abgeschnittenes Dasein hier führen. Das stimmt, aber wir sind nördlich der Alpen, aber irgendwie gehören wir schon zu den Alpen dazu, sagen wir mal.
Ja, bitte. Ja, links. Ja.
Also, wie gesagt, mir ist das jetzt erst so klar geworden, wie meine Nachbarin da gesprochen hat, wie schwierig also der Zugang war. Ich bin ja Gründungsmitglied von Ö3 sozusagen vom Alter her. Und da hat es vorher im UKW-Programm Versuchsprogramme gegeben, das waren reine Jazz-Programme. Mhm. Und Ö3 war gar nicht so, also war fast der Jazz-Sender ganz am Anfang. Bis auf die Musikbox um 15 Uhr. Das war Pop. Also das ist mir jetzt erst so gekommen, wie schwierig das heute ist für junge Leute, die so einfach Radio horchen. Also wir sind einfach durchs Radio horchen zum Jazz gekommen. Mhm. So nebenbei, neben den Beatles und was natürlich sonst alles gegeben hat.
Das stimmt, aber die Hoffnungen sind zu setzen auf junge Leute, die sozusagen sich nicht wie Konsumvieh jetzt irgendwie berieseln lassen wollen und versuchen, einen eigenen Kurs zu fahren und auch vielleicht intensivere Erlebnisse zu haben mit der Musik. Und auf diese Leute muss man bauen und die muss man finden irgendwie. Und also das ist dann eine meiner Hoffnungen.
Hält ja, weil bei der die andere Seite habe ich das Gefühl, wenn ich es so vergleiche mit den 60er oder frühen 70er Jahren oder vor allem 60er Jahren, wo ich das in Linz ja miterlebt habe, dass also grundsätzlich die Möglichkeit, Jazz zu hören in Linz viel besser ist als damals. Das war damals war die Arbeiterkammer, das war's. Mhm. Zwar war dort immerhin der Chick Corea oder der Dave Pike oder was ich will, oder der Marion Brown und solche Leute. Aber das war's dann im Prinzip. Und jetzt habe ich das Gefühl, gibt's also eine Eventschiene. Ich weiß nicht, ob das was bringt, dass im Podcast ein irgendwo auf die Berge um Jazz gemacht wird.
Aber das ist ein guter Veranstalter.
Das gibt es ja auch. Mhm. Ja, aber das gibt es auch natürlich.
Das erreicht ja Menschen, die sonst eben nicht Jazz hören würden. Nicht?
Na gut, das ist sozusagen eh eine rührende Blüte angesichts der Masse der Pistenbeschallungen und der sonstigen. Ja.
Meine Frage. Wir haben jetzt allgemein und im Besonderen über Jazz hier in diesem Rahmen gesprochen. Meine Frage bezieht sich, Sie sind Leiter des Institutes für Jazz und improvisierte Musik an der Bruckner-Universität Linz. So, ich gehe zurück zu unserem Boden, ich gehe zurück für Linz. Wie sehen Sie weiterhin die Entwicklung, wie spannen Sie den Boden, den Bogen in Ihrer Lehrtätigkeit betreffend Jazz und natürlich auch improvisierte Musik in Linz und darüber hinaus Oberösterreich? Wie vermitteln Sie es weiter Ihren Schülern in Linz? Das Gespräch hat sich hier allgemein eigentlich abgewickelt, aber wir sind ja in Linz. Es interessiert uns und die neue Bruckner Privatuniversität wird ja am Hagen gründen.
Wird gebaut und in welche Richtung wehren und weiten Sie Ihre Schüler?
Bitte verwenden Sie das Mikro.
Es hat nicht funktioniert. Entschuldigung.
Ja, es funktioniert jetzt.
Ja. Okay. Nochmals, wie ist Ihre weitere Zukunft für Linz, Oberösterreich und Ihre Schülerinnen und Schüler? Punkto Jazz.
Okay, zwei Ansatzpunkte. Den ersten leben wir eh schon 10 Jahre oder versuchen ihn auch, dass wir stilistisch maximal offen sind und auch sehr stark versuchen, Bögen zur zeitgenössischen Musik, zur zeitgenössischen komponierten Musik zu schlagen. Dass wir den Jazz nicht eben als den Mainstream-Jazz alleine definieren, der für uns ein Bestandteil ist der Ausbildung, ein wichtiges Stück Jazz-Geschichte, das man beherrschen sollte als zukünftiger Jazzspieler oder Spielerin. Aber dass wir versuchen, die Leute in ihrer in ihren stilistischen Möglichkeiten zum Blühen zu bringen und zu unterstützen. Das heißt, als guter Lehrer nehme ich mich zurück und erkenne, was sind die Qualitäten meines Studenten und versuche das zu fördern und aber auch einzugreifen, sagen, mach dir Gedanken über deine Musik, wie wirst du sie vermitteln? Weil Jazz hat offenkundig ein Vermittlungsproblem. Das heißt, es kommt nicht dort an, wo es ankommen könnte. Die Musik präsentiert sich für Leute, die damit nichts zu tun haben, oft sperrig und hermetisch. Also man hört da ganz oft, na, die spielen ja eh nur für sich. Als gäbe es da keine Verbindung zwischen Bühne und Publikum.
Ja, Sie sagen das Richtige. Sie spielen sich nur für sich alleine. Die Streuung fehlt ganz einfach.
Ja, wobei, ich meine, es gibt schon, also ich habe das Gefühl, es wird jetzt wieder besser und es kommen auch wieder jüngere Leute zu den Konzerten und um die jungen Leute herum gruppieren sich Szenarien. Also es, irgendwie Magnetstadt in Europa ist Berlin derzeit, also wo die fahren, spielen in Wohnungen Konzerte. Also da passiert die eigentliche Avantgarde, die wird aber von den Distributionsmechanismen gar nicht mehr wahrgenommen. Also sozusagen, die machen krampfhaft, versuchen aus dem bisherigen noch alles rauszuzuteln und verlieren die Avantgarde. Das ist ein großer Fehler meiner Ansicht nach, weil sozusagen zwischen Avantgarde und Ausschlachtung muss irgendwie ein passendes Maß herrschen, sonst funktioniert das nicht mit dem Verkaufen.
Es gibt in Linz so viele leerstehende Gebäude. Da könnte man ja die sozusagen besetzen von den jungen Leuten und dort spielen, nicht? Also da gibt es Unmengen tolle Häuser, die leer sind.
Also das, was sicher möglich wäre, wäre, wenn die Stadt es schafft, dass es einen Raum gibt, eine wunderbare Bühne, also über einen Verein die Geschichte dann dort irgendwie am Laufen zu halten, ist sicher kein Problem. Und ich glaube fest daran, dass das bummvoll wäre, ja, bis in kürzester Zeit. Ich würde die Sessions erst um 11 Uhr nachts beginnen lassen, wenn sonst in Linz nicht mehr wirklich viel los ist, dass das dann dort losgeht erst.
Dass man weiß, dort kann genau. Man noch vorbeischauen. Ja, das wäre schön. Ja, habe ich, ja. Genau. Ja.
Ja. Das stimmt, aber.
Da wird schon was sich entwickeln.
Jetzt, vorsichtig von außen betrachtet, habe ich das Gefühl, dass mit dem Gebäude, dass das schon wieder so verfilzt ist mit den Zugehörigkeiten und was, also dass es einfach Stillstand. Also da habe. Was schade ist, weil.
Ja, es ist schade. Insbesondere Tabakfabrik, ich war bei den ersten Gesprächen, was machen wir mit der Tabakfabrik, war ich mit anwesend und das Gedeihen bis heute, ja, es ist etwas weiter, der Bogen wurde weiter gespannt, aber nichts, natürlich kann nichts Konstruktives noch herauskommen, aber nochmals, wir sitzen im Rahmen von Jazz. Das wäre sicherlich meines Erachtens ein guter Boden, hier an der Donau Jazz weiterzugeben, Jazz zu formieren. Dankeschön.
Ja, das wünschen wir uns alle und vielleicht gelingt es uns und in ein, zwei Jahren sitzen wir da und gehen anschließend zur Jazz-Session um 11 Uhr. Genau. In die Tabakfabrik. Herzlichen Dank, Christoph Tschech, es war sehr, sehr interessant. Ich wollte erst nachher klatschen, weil wenn wir klatschen gehen, dann meisten Leute schon weg und ich habe noch ein paar Ankündigungen zu sagen, darum hätte ich mir das aufgehoben. Ich möchte noch die nächsten Veranstaltungen ankündigen. Die nächste Veranstaltung wäre gleich morgen um 19.30 Uhr auch. Es ist eine Gastveranstaltung, zu der Sie sich aber bitte anmelden sollten. Es geht um Chansons, also ganz eine andere Sparte, wird sicher sehr interessant. Informationen finden Sie, genauere Informationen auf www.keplersalon.at. Ja, die nächste zu Mittag bei Kepler findet am Donnerstag, den 9.2. statt um 12.30 Uhr. Das Thema, das heißt immer, woran arbeiten Sie gerade? Diesmal ist es Herr Bettinger, der gefragt wird. Er ist Physiker und Leiter des Bereichs Energy and Environmental Care bei Siemens VAI. Und es wird eine Soljanka serviert. Wenn Sie wissen wollen, was das ist, ich sage es Ihnen nachher an der Bar. Montag, den 13.02.19.30 wird das Thema Denkrahmen Grundeinkommen. Kann Bedingungslosigkeit eine politische Größe sein? Die Vortragende ist Margit Appel, Politologin bei der Katholischen Sozialakademie in Österreich. Ich danke Ihnen fürs Kommen und der Kepler Salon ist noch bis 22 Uhr geöffnet. Danke nochmals, Christoph Zech, für Ihr Kommen und für Ihre Ausführungen. Danke.